Invité vom Dach beim Maurice Molitor als Loden Professor Dr. Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der Uni Trier.
An den sei es zugeschaut, Professor Jun, einen schönen guten Morgen nach Mainz.
Einen schönen guten Morgen.
Lassen Sie mich gleich mit der zentralen Frage beginnen. Jamaika oder Ampel, welches Bündnis halten Sie für das Wahrscheinlichere?
Nun, es ist so, dass die SPD zwei Argumente erstmal auf ihrer Seite hat. Sie hat das Argument auf ihrer Seite, dass sie die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag stellt und dass die Unionsparteien irgendwie wie der gefühlte Wahlverlierer aussehen. Auf der anderen Seite aber muss man sagen, dass solche Gespräche ihre Eigendynamiken entfalten können und deswegen die Situation dann doch noch relativ offen ist. Und man darf gespannt sein, wie sich FDP und Grüne dann jeweils verhalten werden.
Ja, es sieht ja jetzt so aus, als würde es zunächst einmal Gespräche geben zwischen FDP und Grünen. Das ist ja vermutlich auch eine ganz sinnvolle Vorgehensweise, oder?
Das ist auf jeden Fall eine charmante Idee, die da gestern Abend vom grünen Parteivorsitzenden Robert Habeck ja zunächst erwähnt wurde und dann von Christian Lindner aufgegriffen wurde. Das heißt also, beide könnten jetzt erstmal gucken, wo sind da die möglichen Schnittmengen, wo sind Differenzen, um dann anschließend mit einer der beiden möglichen Kanzlerparteien, der CDU oder der SPD, ins Gespräch zu kommen.
Eine sinnvolle Vorgehensweise, Sie nennen sie charmant und doch ist sie ja ein bisschen eigenartig, nicht? Nicht wahr, dass die Initiative zur Regierungsbildung nicht mehr von den stärksten Parteien ausgeht, ist das ein Merkmal der neuen politischen Realitäten?
Man kann schon sagen, dass wir ja sehen, dass die Volksparteien, die einstigen Volksparteien, muss man ja sagen, erneut zusammen gerade mal gut 50% erreichen und damit doch von einstiger Stärke weit entfernt sind. Und dass wir zu einer größeren Annäherung der unterschiedlichen Parteien kommen. Und wenn wir dann noch die demografische Entwicklung uns anschauen, das heißt bei den Jüngeren ja Grüne und FDP doch deutlich stärker sind als CDU und SPD, dann sehen wir eben, dass sich die Verhältnisse in Deutschland stark zu wandeln beginnen.
FDP und Grüne werden natürlich behaupten, zunächst über Inhalte zu sprechen, aber wird das auch so sein oder wird es sehr schnell um die Frage gehen, auf welchen der beiden Kanzlerkandidaten man sich verständigen kann?
Das wird sicherlich nicht ganz hinten vorbleiben können. Das heißt, das wird eine Rolle spielen. Aber ich denke, für beide ist es jetzt erstmal wichtig, sich auf bestimmte inhaltliche Positionen zu verständigen. Das heißt, erstmal Schnittmengen auszumachen und dann zu gucken, mit welcher der anderen beiden möglichen Koalitionspartner ist das möglich? Kann man das umsetzen? Und sicherlich mag im Hinterkopf dann immer wieder doch eine gewisse Präferenz eine Rolle spielen. Es ist klar, dass die Grünen größere Schnittmengen mit der SPD haben und dass die FDP größere Schnittmengen mit der Union hat. Und dann muss man dann halt sehen, inwieweit sich das aus den Gesprächen heraushalten lässt. Ganz vermutlich nicht.
Halten Sie die inhaltlichen Differenzen zwischen FDP und Grünen aber für überbrückbar?
Die sind schon erheblich und gravierend. Das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Die Grünen wollten deutliche Steuererhöhungen. Die Grünen traten auch dafür ein, dass man die Schuldenbremse aufweicht. Das will der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auf keinen Fall. Gegen beides hat er sich gestern auch noch mal deutlich gewandt. Man muss aber auch sagen, dass die grünen Vorstellungen insgesamt nicht gerade günstig sind, was den Haushalt betrifft. Klimaschutz wird teuer und auf der anderen Seite eben auch das, was die Grünen an Sozialversprechen abgegeben haben. Und ob das dann am Ende mit der FDP übereinkommt, wird man sehen. Die FDP, die ja auch kritischer ist gegenüber nationalen Alleingängen in der Klimaschutzpolitik, die da eher auf Markt und auf internationale Lösungen setzt. Auch da muss man sehen, inwieweit man hier beim Kernthema der Grünen sich aneinander annähern kann.
Die FDP wird natürlich versuchen, inhaltlich ein Maximum herauszuschlagen, klar. Aber steht sie nicht auch ein bisschen unter Druck? Vor 4 Jahren ließ Christian Lindner die Jamaika-Verhandlungen platzen. Wieder keine Regierungsbeteiligung, obschon sie möglich wäre, das wird er seiner Klientel kein zweites Mal zumuten können, oder?
In der Form auf keinen Fall. Das würde ich völlig teilen, was Sie da sagen. Auf der anderen Seite, man darf auch das Trauma der FDP nicht vergessen. Und das war die Koalition mit der Union 2009 bis 2013, als man keine eigenen oder nur wenig eigene politische Inhalte durchsetzen konnte. Und dann am Ende ja sogar aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Das heißt, es hat die parlamentarische Existenz gekostet. Und Christian Lindner war damals schon dabei. Das hat er im Kopf, das hat er im Hintergrund und das weiß er. Und das wird er auch vortragen. Das heißt, man will sehen, dass die FDP auch ihre eigenen Position zum Teil durchsetzen kann. Ansonsten wird sich, glaube ich, die FDP nicht an dieser Bundesregierung beteiligen.
Trotzdem hatte man gestern den Eindruck in den Gesprächen, in den Aussagen, dass die kleinste Partei, also die FDP, die stärkste zu sein scheint in diesem Spiel. Die Grünen haben wohl ein Rekordergebnis erzielt und gehören dennoch nicht zu den Gewinnern. Während des Wahlkampfs hat Robert Habeck Annalena Baerbock die Führungsrolle überlassen. Wird er sie jetzt an sich reißen?
Es könnte gut sein. Ich glaube, dass es eher auf eine Teamlösung hinausläuft. Aber Habeck wird auf jeden Fall wieder stärker in den Vordergrund treten. Und er ist auch derjenige, der ja allein schon dadurch, dass er seinen Wahlkreis in Flensburg direkt gewonnen hat, weiter an Autorität gewinnt. Er ist der Mann, der jetzt in der Partei sicherlich an Zuwachs, an Zustimmung gewinnen wird. Und als Parteivorsitzender ist er ohnehin schon in einer ganz guten Position. Also ich denke, Habeck wird sicherlich jetzt eine der starken Kräfte innerhalb der Grünen werden. Und er wird sicherlich eine bedeutende Figur in der Regierungsbildung sein.
Was wäre, wenn Grüne und FDP irgendwann ergebnislos auseinandergingen, beziehungsweise mit dem einzigen Ergebnis, dass man nicht miteinander kann?
Ja, dann würde es schwierig werden. Wir haben dann noch zwei mögliche Optionen. Wir haben immer noch die Möglichkeit einer großen Koalition unter Führung der SPD, was ja mal eine andere Konstellation wäre. Das hatten wir so dann noch nicht. Bisher waren ja große Koalitionen immer unter Führung der CDU, CSU. Und die andere wäre dann auch eine Minderheitsregierung. Auch die kann nicht völlig ausgeschlossen werden, beispielsweise von SPD und Grünen. Dann müsste man gucken, inwieweit der Bundespräsident mitmacht und inwieweit so etwas tragfähig wäre.
Über die GroKo wird überhaupt nicht gesprochen gestern. Aber Sie halten sie nicht für ganz ausgeschlossen.
Na, sollten sich tatsächlich Grüne und FDP so verhaken, dass sie keine Zusammenarbeit, keine Kooperation als möglich erachten, dann haben wir ja nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten, da die Linkskoalition ja definitiv nun keine Alternative mehr darstellt. Und dann könnte man noch mal drüber nachdenken von beiden Seiten, SPD und CDU, CSU. Aber das wird man sehr ungern machen, weil man eben ja doch nach so langer Zeit der Großen Koalition, 12 der letzten 16 Jahre, und man hat auch am Ende gesehen, dass man sich ziemlich auseinandergelebt hatte, der Wunsch jetzt wieder da ist, dass man sich auch wieder voneinander trennt. Aber wie gesagt, dann wäre nur noch die Minderheitsregierung eine Möglichkeit. Und da müsste man dann gucken, ob das dann tatsächlich sich als tragfähig erweist.
Lassen Sie uns über die CDU reden. Armin Laschet hat ein historisch schlechtes Ergebnis für seine Partei geholt, will dennoch Kanzler werden. Halten Sie es für möglich, dass es innerhalb seiner Partei Kräfte gibt, die diesen Anspruch für unangemessen halten?
Vorerst kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist ja in den Genen der CDU, dass man Regierungspartei ist. Und man hat ja jetzt noch eine Chance. Die würde man sich, glaube ich, eher nehmen, wenn man jetzt beginnen würde, Armin Laschets Stuhl zu sägen und ihn als Parteivorsitzenden zum jetzigen Zeitpunkt abzuberufen oder ihn dahin zu drängen, dass er nun zurücktreten solle. Insofern wäre es, glaube ich, im Moment der falsche Zeitpunkt. Jetzt gilt es für die Union, erstmal abzuwarten, wie die Gespräche verlaufen. Und dann muss man sehen, ob, wenn es denn nicht reicht für eine Regierungsbeteiligung, wenn denn eine Ampelkoalition zustande kommt oder eine andere Konstellation, ob man dann möglicherweise doch die Konsequenzen aus diesem Wahlergebnis auch personal zieht.
Wird das nicht notgedrungen geschehen? Die Kanzlerschaft ist ja für Laschet eigentlich die einzige Möglichkeit, seine Karriere noch zu retten.
Es ist sehr wahrscheinlich, was Sie sagen, Herr Molitor, dass, wenn er das nicht erreicht, dann eben sich die CDU wieder einen neuen Parteivorsitzenden suchen muss. Dann muss man sehen, in welche Richtung es dann gehen wird für die CDU, wer dann da zur Verfügung steht, ob es wieder eine mögliche Duellsituation gibt oder ob es dann auf einen Kandidaten hinausläuft, ob das dann ein Interimskandidat ist. All das ist ungeklärt, auch welche Rolle dann Markus Söder spielt. Aber das werden wir erst dann erfahren, denke ich, wenn die CDU tatsächlich keine Chancen mehr sieht, in die Regierungsverantwortung wieder zu gelangen, also in dieser zu bleiben, muss man ja genauer sagen.
Könnte Laschet im Falle eines Scheiterns Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bleiben? Theoretisch schon, aber praktisch?
Praktisch kaum. Er hat das ja selbst ausgeschlossen und es würde erhebliche Glaubwürdigkeit kosten, zumal ja die Wahlen auch im nächsten Jahr in Nordrhein-Westfalen anstehen. Und wenn er jetzt wieder dann zurückkehren würde und gegen sein eigenes Wort verstoßen würde, würde ihm das nicht die allerbesten Ausgangsbedingungen verschaffen für einen Landtagswahlkampf, der ja in nicht allzu ferner Zukunft eben ansteht.
Aus München kamen gestern keine Querschüsse. Das hat einige überrascht. Wird es dabei bleiben oder braut sich da noch was zusammen?
Ich denke, auch Markus Söder hat erkannt, dass das schlechte Wahlergebnis zwar zu weiten Teilen auf den Kandidaten Laschet zurückzuführen ist, dass aber auch er eine Rolle gespielt hat mit seinen ständigen Sticheleien und dass das auch den Unionsanhängern nicht gefallen hat, dass das auch in der Union nicht so gut ankam und dass, wenn man jetzt schon wieder anfängt, das Ganze in Frage zu stellen, eben auch die Regierungsbeteiligung doch eher man diese eher riskieren würde. Und ob man das wirklich will von Seiten der CSU, das glaube ich nicht, denn man fährt immer besser, wenn man dann doch in Berlin in Regierungsverantwortung ist und einiges für Bayern herausholen kann. Also von daher wäre es jetzt rational, von Söder erstmal abzuwarten.
Jetzt ist unser Gespräch fast vorbei und wir haben nur sehr wenig, eigentlich fast gar nicht, über den eigentlichen Wahlsieger gesprochen, Olaf Scholz, dem mit seiner SPD ja eigentlich fast Unglaubliches gelungen ist. Was wird aus ihm werden, wenn er nicht Kanzler werden sollte?
Ja, das ist eine gute Frage. Und auf jeden Fall hat Olaf Scholz seine Position innerhalb der SPD deutlich gestärkt. Es wissen alle in der SPD, dass dieser relative Wahlerfolg nun zu wesentlichen Teilen auf ihn zurückgeht. Und das ist ja immerhin die Person, die die Partei noch vor nicht allzu langer Zeit unbedingt als Parteivorsitzenden verhindern wollte. Er hat sich jetzt als starker Kandidat erwiesen. Er war der beste von den drei Kanzlerkandidaten. Und man muss dann sehen, wenn es tatsächlich zur Bildung einer Jamaika-Koalition kommt, was aus Olaf Scholz wird. Da ist sicherlich jetzt seine politische Karriere nicht zu Ende und er könnte ja möglicherweise dann Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion werden.
Eine abschließende Frage noch zu den zur Linken. Sie scheitert an der 5%-Hürde und wird nur dank ihrer drei Direktmandate im nächsten Bundestag überhaupt vertreten sein. Wäre es, so komisch es klingen mag, für die Linke besser gewesen, wenn Olaf Scholz eine Koalition mit ihr kategorisch ausgeschlossen hätte?
Ja, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ. Da muss man nochmal genau dann gucken, was die Wähler, die potenziellen Wählerinnen und Wähler der Linken am Ende dazu bewogen hat, dann doch nicht ihre Stimme bei der Linken abzugeben, ihr Kreuz dort zu machen und sich dann doch gegen die Linke entschieden haben. Denn wir haben gesehen, dass viele potenzielle linke Wähler zur SPD gegangen sind und da hat natürlich die Kanzlerfrage eine wichtige Rolle gespielt. Insofern müssen wir nochmal genau schauen, was genau die Motive waren, weswegen die Linke am Ende doch mit diesem für Sie enttäuschenden Ergebnis aus der Wahl herausgekommen sind.
Stellen Sie sich auf lange Koalitionsverhandlungen, Koalitionsgespräche ein?
Ich denke, es wird nicht einfach werden. Wir haben ja schon angedeutet in unserem Gespräch, wo die Differenzen liegen und dass diese Differenzen erheblich sind zwischen FDP und den Grünen. Das muss erstmal alles versucht werden zu beseitigen. Da wird es nicht ganz einfach sein. Man muss auch sich, glaube ich, darauf verständigen, dass man nicht alles in Kompromisse überführen kann, sondern dass man Schwerpunkte setzt. Das heißt, dass die FDP mehr für Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig ist und die Grünen dann eben in Umwelt- und Klimafragen eine entscheidende Rolle spielen. Auch da denke ich, muss man die Handlungsspielräume der Koalitionspartner erhöhen. Aber es ist darauf, sich einzustellen, weil dann nachher ja erst noch oder parallel Gespräche mit CDU und SPD geführt werden, wahrscheinlich parallel, dass das Ganze nicht in kurzer Zeit zu bewerkstelligen ist, sondern dass man zu tragfähigen Ergebnissen erst im Laufe der nächsten Monate kommt. Das heißt also, vor Weihnachten ist mit einer Entscheidung, mit einer endgültigen Entscheidung einer Regierungsbildung wohl nicht zu rechnen.
Ich habe geschwärmt immer jemandem Uwe Jun, hinaus Professor für Politikwissenschaft ob der Universität zu Trier. Professor Jun, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Molitor.